Wer redet, ist nicht tot. Der Kulturpodcast mit Tamo Gerke und Jonas Maron.
Ich weiß ja nicht, wie sehr du münsterländisch seherisch, wie die Droste und so flatterhaft weiblich veranlagt bist, was jetzt so Geschehen in der Welt angeht.
Ich bin gespannt, worauf du hinaus willst, ja.
Geschehen in der Welt angeht und dessen Wirkungen auf deine persönliche Leistungsfähigkeit.
Aber bei dir ist alles im Lot.
Jetzt rein körperlich vielleicht dieser Anbruchgeist und so, ja, da hätte man sich, kann ich mir schon auch vorstellen, dass wir uns jetzt nach der Trump-Abwahl möglichen erstmal fühlen wie Simson nach einem Friseurbesuch, ne?
Wie fühlt sich Simson nach einem Friseurbesuch?
Ja, wahrscheinlich ein bisschen abgeschlagen,
ne? Wer ist Simson?
Ja, das ist doch dieser Typ aus der, muss ich doch als katholische Münsterländerin nicht erklären. Simson ist doch der eigentlich alles kann, bis ihm die Haare gekürzt werden.
Ich kenne nur Samson aus der Sesamstraße, tut mir leid.
Also Samson, du siehst, Samson.
Ja, der Gelbe.
Ja, dann gibt's noch den französischen Fußballer, der aber mit N, glaube ich, dann. Ach, es gibt aber auch viele Samsons, glaube ich. Es gibt auch Samson Wertheimer, glaube ich. Aber gut. Mhm.
Ja, du siehst, also die letzten Tage gehen doch nicht spurlos an einem vorbei. Das muss man schon zugeben, das ist ganz klar. Aber die Frage ist natürlich, die große Frage, die sich ja unsere Zuhörer stellen werden, ist, kommen wir heute in unserem Podcast, wo wir oft vorgeben und nicht nur vorgeben, sondern das ja auch wie ich sind, abseits von diesem, ja, von diesem schnellen Alltagsgeschehen leben, zumindest geistig irgendwie, kommen wir heute um das große Thema drumherum oder?
Ja, also anstalten oder eben machen, Ehrgeiz dazu habe ich jetzt nicht, aber wir kämen schon drumherum, wenn es sich so ergeben würde, aber jetzt aktiv versuchen würde ich es nicht. Vielleicht sollten wir auch eher das drumherum würdigen, als um das Eigentliche so krampfhaft drumherum kommen zu wollen. Das drumherum ist für mich vor allem der Ärmel von Jörg Schönborn. Ich weiß ja nicht, ob du ZDF oder ARD oder ABC oder CNN.
Also ich habe in der Wahlnacht ARD geschaut.
Ja, also hatte ich auch der Ärmel von Jörg Schönborn, genau.
Ja, der immer da die irgendwelche Staaten angewählt hat, ja.
Ja, das ist ja an sich verzeihlich, aber das nach dem 20. Mal morgens um 6 Uhr, hier mein Ärmel und Texas, das ist doch erbärmlich.
Man fühlt sich doch wirklich. Ja. War nicht die ganze Veranstaltung irgendwie erbärmlich?
Ja, gut.
Also ja, ist jetzt ein leichtes Argument, aber so ein bisschen war es doch. Ich meine, nicht ganz so erbärmlich wie vor 4 Jahren, aber insgesamt denkt man sich doch, wenn man das Fernsehen einschaltet oder so, wo lebe ich eigentlich? Also das nicht zu denken, ist es schon schwer.
Vor 4 Jahren hast du es bewusst miterlebt. Ja. Ich bin ja damals morgens aufgewacht, habe gemerkt, ach, Trump hat gewonnen. Ich habe es ja gar nicht mitbekommen. Also den Wahlkampf natürlich schon hautnah, aber die Wahlnacht an sich habe ich verschlafen, kann man sagen.
Nee, du weißt ja, bei mir ist, also ich bin ja gerade, was so Politik auch in Deutschland angeht, kenne ich mich ja überhaupt nicht aus und verfolge das wirklich nicht. Aber da, also vor 4 Jahren fing das an. Da war ich die ganze Nacht wach und habe mir das alles gegeben, wie man so schön sagt. Und dieses Mal auch mehr, als mir lieb war, leider. Und wie gesagt, das merkt man natürlich jetzt nach 2, 3 Tagen. Ja, aber es ist natürlich alles noch potentierter als vor 4 Jahren. Viel mehr Internet, viel mehr Twitter. Das ganze Internet explodiert ja förmlich. Aber ja, hast du denn so eine große Conclusio von der ganzen Veranstaltung, wo du sagst, das Drumherum ist das eigentlich Interessante für dich? Also nicht, dass jetzt Biden gewonnen hat, das kann man jetzt so stehen lassen, das ist wahrscheinlich auch nicht überraschend. Aber was war denn so dann dein Highlight von dieser ganzen Veranstaltung?
Ja, es gibt schon einige. Mein Highlight ist, glaube ich, die Frau, die von der Trump-Kampagne von Grenell und den Söhnen ausgegraben wurde in irgendeinem entscheidenden Staat, die da dann gesagt hat, mit so einer ganz komischen, durchsichtigen Plastik-Corona-Maske und so einer Sonnenbrille. Ja, die sah aus wie Elton John, ne?
Ja, das stimmt.
Ja, und da, ich hatte jetzt Angst, sie fängt irgendwie an, naja, aber immerhin, sie hat nur über Wahlbetrug gesprochen, und dann hat sie aber auch gesagt, also die wurde dann rausgefunden, ja, also das Amt des Staates hat gesagt, ja, keine Angst, Frau, der Name ist ja dann aktenkundig von ihr und ihre Stimme gibt es, die haben wir hier vorliegen, die wurde auch schon gezählt. Ja, das heißt, dieses Argument der Kampagne ist ein bisschen dann weggeschmolzen, aber die Frau an sich, die war interessant, war das leider auch.
Denn genau?
Ja, ich finde, man merkt immer an gewissen, man merkt an ganz sinnenfälligen Merkmalen von einer Kampagne oder von einer Bewegung, ob die noch Momentum hat oder nicht. Und ein Twitter-Freund von uns hat vor ein paar Monaten mal über einen bekannten österreichischen IBler gesagt, als er irgendwie jetzt nach seiner Deplattformung überall in so einem österreichischen Restaurant dann irgendwas gemanagt oder eröffnet hat. Und da hat unser Twitter-Freund geschrieben, das wirkt ja wie ein One-Hit-Wonder beim Auftritt oder bei der Eröffnung eines Möbelhauses, so in der Art, ja. Und genauso muss man sagen, Trump, wen hatte er 2016? Milo und so weiter, alles Leute, die heute natürlich auch weg vom Fan. Und jetzt hat er halt diese Frau, die aussieht wie Elton John und sagt, man hat mich um die Stimme betrogen und das Wahlamt sagt, nee, die Stimme haben wir. Und das zeigt schon, dass leider auch das Momentum für Trump mal ausgeprägter war.
Ja, tatsächlich.
Ja.
Also, ja, kann man sicherlich so sagen, aber vielleicht, also ist er dem, ja, weiß ich nicht. Habe ich so, also gutes Beispiel natürlich, da war ja auch dieser Hype um 2016 war natürlich viel größer, wo dann Milo hinterher rumrennt und die ganzen CNN-Stühle sind leer, weil alle so schockiert sind, was passiert ist und so. Das war schon
ja, alles. Ja, gibt's das als witzig. Video, musst du mir den Link schicken.
Ich weiß nicht mehr, das habe ich vor vier Jahren gesehen, aber vermutlich wird es das noch geben. Und dann rennt Milo da rum und trinkt die ganzen Getränke von CNN und machen da Blödsinn und so. Das war schon alles wirklich sehr dem Establishment auf der Nase rumtanzen. Aber das ist natürlich jetzt leider wirklich vorbei, das stimmt.
Aber man merkt es auch Trump selbst an, ja. Also, das ist vielleicht noch zäh, wie vielleicht noch umkämpft, aber der Trump wirkt jetzt wie ein Vogt Gessler, den man schwach gesehen hat.
Ja. Ja, aber ich würde ihn trotzdem noch nicht abschreiben. Also man hat ihn oft abgeschrieben und irgendwie kam er immer zurück. Und was er auch im Hintergrund mit seinem juristischen Team da aufgebaut hat und auch an wichtigen Stellen konservative Richter und so platziert. Also ganz abschreiben würde ich ihn noch nicht. Aber es ist natürlich so ein bisschen der, dieses Wunder der Erstmaligkeit ist natürlich weg. Aber das eigentlich Interessante, was ich
an Leopold Ziegler-Zitat, ne?
Ja, ungefähr. Ne? Aber das eigentlich Interessante, was ich an mir beobachtet habe, was jetzt kein konkreter Gedanke war, sondern was ich wirklich auf einmal so gefühlt habe und ehrlich gedacht habe, dass ich doch froh bin, und das denke ich nicht oft, in Deutschland zu leben, wo diese krasse Spaltung, also die politische Spaltung, die gesellschaftliche, wirklich noch nicht so weit ist wie in den USA. Also klar, das wird wahrscheinlich hier auch mehr werden und das gibt es auch punktuell, aber im Großen und Ganzen ist sie noch nicht da und da bin ich eigentlich recht froh drum, muss ich sagen.
Ja, ich denke vor allem, ja, stimmt. Erstens, und dann würde ich sagen, dass in Amerika tragen die Medien und so eigentlich wenig zur Spaltung bei. Also wenn Amerika die Leute dann, wenn du die Chance hast, die wirklich zu fragen, was die eigentlich wollen, ist die Spaltung nicht bloß auch da, sondern wahrscheinlich sogar noch augenfälliger und ausgeprägter. In Deutschland glaube ich aber wirklich, dass abseits von so 10% Rändern rechts und links, dass die ganz große Mehrheit der Deutschen eigentlich was sehr Ähnliches will. Und dass aber das sowohl medial als auch in den Parteien eigentlich verkannt wird. Also,
ja, vor allem Deutschland ist ja extrem schüchtern auch gegenüber Radikalen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ich meine, wenn man auf Twitter guckt, das täuscht, glaube ich, wie viel Deutsche benutzen Twitter? 4% oder so. Und da kommt einem alles sehr aufgeladen und radikal vor. Aber ich glaube, das täuscht, weil die meisten Leute, wie gesagt, die haben ja auch, selbst wenn die linksgrün sind, dann sind die das irgendwie, aber auch nicht zu extrem. Und auch in der AfD sind ja auch viele einfach irgendwie bürgerlich und wollen ihre Steuern und einen Vorgarten haben und so weiter. Also, ja, das ist in den USA Sicherheit anders.
Ja, das würde ich eben sagen, dass also in Deutschland ist der Wille doch auch von manchen die Erwartung an den Staat, von anderen die Angst eben, dass es schiefgehen könnte mit diesem Anspruch, aber der Wille ausgeprägt, dass es eigentlich ganz, ganz ruhig und vernünftig weiterläuft. Ja, also in Amerika hast du schon, glaube ich, doch nennenswerte Prozentsätze von Bevölkerung, die den. Also die meinen, dass klar wäre, wenn es so weiterläuft, dann ist es deren Untergang. Ja, und das hast du in Deutschland nicht ausgeprägt.
Nee, vor allem du hast ja auch gerade im Trump-Lager da irgendwo im Südstaaten oder Südosten, ich weiß nicht genau, auch irgendwelche Spaltungsgruppen und so, wie sie jetzt alle heißen, die da wirklich auch mit Waffen stehen und so und sich separieren wollen. Das ist ja jetzt auch keine herbeifantasiert. Das gibt's ja wirklich und sowas in Deutschland sind wir ja wirklich zugegebenermaßen sehr weit von entfernt. Auch einfach natürlich, weil die Traditionen hier viel zu verankert sind, als dass man da irgendwie wirklich groß was angreifen könnte. Also von daher ist ja klar, auch wenn vieles jetzt nicht so berauschend ist, aber es ist doch stabiler als die USA, das muss man schon sagen.
Wundert mich jetzt von dir diese persönlichen Worte, weil eigentlich hattest du als mit die erste Nachricht nach der Wahlnacht mir zukommen lassen, dass, was dich am meisten entgeistert, diese deutsche mediale Aufbereitung der ganzen Sache ist.
Ja gut, die bleibt ja auch. Aber das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass diese viel zitierte Marxische veröffentlichte Meinung nicht die wirkliche Meinung ist. Und natürlich ist auch die Prägung dadurch höher als früher. Und das ist auch vieles abartig, was da geschrieben wird. Und schlechter Journalismus und so. Nicht, dass das jetzt für mich eine Kategorie wäre. Aber wenn man es schon liest, dann muss man es auch irgendwie ernst nehmen. Aber ja, die meisten Leute werden das wahrscheinlich so hinnehmen und dann nicken, zustimmen. Okay, Biden ist es geworden und das war's. Und ich glaube, die Leute, die sich da wirklich reinsteigern, Emotionen drin haben, sind vermutlich ein kleinerer Teil. Und irgendwie muss man sich ja auch versöhnen damit und ja, sonst hält man es doch auch nicht aus.
Wie fandst du denn von den Fernsehleuten da besonders schlimm in Deutschland?
Die Blonde, die dann noch Böckenförde zitiert hat. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Ich will es auch gar nicht wissen.
Ja, nee, die war auch ein neuer Player in diesem Geschäft. War mir auch neu. Ja.
Ach so. Und der andere, der kam auch, wie hat er auch irgendwer bei Twitter geschrieben, irgendwie aus dem Presseclub der 90er Jahre. Und genauso hat er argumentiert und sah er auch aus. Und die Blonde war so keck und neu und frisch und wollte da irgendwie mal so edgy sein und so mit dem Böckenförde-Zitat.
Ja, aber die sah auch so ein bisschen aus wie der Liedhaft auf Twitter, ne? Die Leute, also Männer und Frauen, die so aussehen, wirklich an der Schwelle, ja, zum jeweils anderen Geschlecht. Da will ich psychopathologisch nicht drinstecken, was in denen, weil du
auch sonst wahrscheinlich nicht, ja.
Zum Beispiel, nee, klar, bei die Tina Hassel zum Beispiel, ja, die ja auch irgendwie ein bisschen, ja, Atlantikbrücke und zu linksliberal, aber so. Von der Erscheinung her, meinst du, das ist eine normale, gute deutsche Frau mit ihren paar Kindern und so. Die ist auch nett, so ein bisschen, kann man sich gut vorstellen, ja, beim Abendbrot. Aber diese andere da, die so wirklich so ein bisschen sowas, auch wie der Chiffre in Casino Royale, ne, das ist ganz, ganz gefährlich, so Leute. Also da sollte sie sich von fernhalten. Gibt ja auch viele Männer, die dann gern das Mondäne haben wollen oder die gefährliche Frau, aber die werden dann gefressen von der.
Mhm. Hast du es bei Paglia gelesen oder? Nicht unwahrscheinlich, ne?
Auch mal, aber das ist eine der ganz wenigen Sachen bei Paglia, die man liest und schon weiß. Alles andere, was die Frau schreibt, sind ja Grenzen an Offenbarung.
Ja, muss ich auch sagen. Habe ich auch dir gesagt, als ich das gelesen habe und mir wurde es auch von einem auch ein anderer Autor empfohlen, hat gesagt, lies das unbedingt, das wird dich überraschen. Und ich habe gedacht, nee, so kann mich nichts mehr überraschen, dass ich wirklich denke, es überrascht mich. Aber das hat es mich wirklich, das war wirklich sehr gut und ja, kann man nur wirklich weiterempfehlen.
Ja, sie läuft, da muss man ganz klar sagen, da gestehe ich auch meine frühere Unterschätzung dieser Frau hier offen ein. Sie läuft unter ihrem Profil, wenn man sie nur anhört oder auf YouTube irgendwie verfolgt, da wirkt sie dann doch wie eine
Kaffeesüchtige Kettenraucherin, ja.
Ja, wie die Simpsons Katzenfrau nach zu viel Koffeinzufuhr, genau, ja, die auch einfach ziemlich wirr und wenn was du über Zizek sagst, ja, das trifft ja auch auf sie dann so ein bisschen zu, ne, dass sie eben lustiger und cooler ist. Aber was sie schreibt, das ist im Ton grenzt das ja, also das die Apodiktizität der 10 Gebote kann das ja mithalten, ja.
Mhm. Nochmal kurz, wenn wir gerade bei Medien sind, wie fandest du Anne Wills optische Umgestaltung, die sich hat liften lassen und da so 10, weiß ich nicht genau, was man da macht, die sich unter das Messer hat legen lassen? Wie findest du das?
Hast du jetzt neulich erst gelesen, oder was?
Ja, hast du das schon gesehen?
Nee, da war ja neulich der Artikel und also erstens sehe ich sowas und zweitens hat der Harald Schmidt, der sowas noch viel eher sieht als ich.
Das habe ich alles verpasst, ich bin zu spät.
Nee, Harald Schmidt hat nie irgendwie über Anne Will eine große Nummer gemacht, aber er hat immer, wenn er in Interviews, wenn es mal auf Anne Will kam, er gibt der Leuten manchmal gerne so Mittelnamen, ja. Da hat er mal gesagt, Anne Botox Will. Und andere Mittelnamen von Schmidt sind Heiner, meine Zähne sind echt Bremer. Und was gab es denn noch? Das war ein schönes Spiel für uns, so Mittelnamen erfinden, ja.
Aber was hat Heiner Bremer denn gemacht?
Ja, Heiner Bremer, was weiß ich, der ist halt in einem Alter, wo man sich, man dann noch im Fernsehen sein muss, wirklich halt die Frage gefallen lassen muss, ob es doch die eigenen Zähne sind. Aber ich bin da dagegen, ja, so wie Dieter Thomas Heck mit. Also irgendwann ist doch mal gut, gerade im Fernsehen, oder?
Ja, ich weiß nicht, also ich hätte dir zum Beispiel zugetraut, dass du sagst, ja, natürlich, wenn man im Fernsehen ist, dann lässt man sich auch die Zähne machen und so weiter und so fort.
Ja, gut, Zähne sind jetzt bei mir das geringste Problem, die sind eigentlich schon toll, ne? Aber,
Ein Beispiel oder was auch immer, dann, was man da so macht.
Ja, klar. Aber Ja, Zähne lässt man sich machen. Auch übrigens, wenn du amerikanisches Fernsehen, auch jeder News-Anchor und so, das ist ja fast schon Transhumanismus, wie die alle
aussehen. Ja, auf jeden Fall. Da hat ja auch jeder diese gebleachten Zähne. Aber ich glaube, das kostet da wohl auch nicht viel. Aber ich glaube, da hat keiner irgendwie verfärbte Zähne oder irgendwie einen Haaransatz oder so.
Ja. Das, wenn du da immer einen siehst, der doch irgendwie so eine Halbplatz hat im amerikanischen Fernsehen. Denkst,
was für ein Assi?
Nee, ja, erstens das und fragst du dich auch, wen hat der da, genau, ja. Aber das ist schon, ist das witzig bloß für dich oder auch abstoßend? So ein Fernsehtranshumanismus.
Auch abstoßend, natürlich. Wie könnte es nicht sein? Aber wenn ich das einmal abgestoßen habe und dann wieder drauf gucke, ist es natürlich witzig. So ist es ähnlich ja auch bei der Wahl gewesen, ne?
Ich finde es eigentlich toll und ich finde auch Deutsche, auch wie wir, haben es verdient, mit so einem amerikanischen Fernsehtranshumanismus konfrontiert zu werden, weil wir haben dem mal nichts mehr entgegen. Klar, dass wir das noch abstoßend finden, zeugt noch von so einer europäischen Restseele, aber wirklich aktiv entgegenzusetzen, haben wir dem nichts mehr. Wir können nicht sagen, wir haben hier die Echtheit und die Seele, die wir auch in gebleachten Zähnen nennen, das haben wir ja alles an der Garderobe abgegeben. Von daher, unser Weg wird sein, wir werden noch ein bisschen zerknirscht sein, bis wir irgendwann in ein paar Jahren oder Jahrzehnten sagen, okay, wo ist der Typ, der mir die Zähne bleacht, das mache ich halt auch mit, ja?
Ja, klar, das ist ja klar. Ja, und das ist natürlich auch, um nochmal kurz diesen abschließenden oder für mich zumindest abschließenden Bogen zur Wahl zu kriegen, da ist natürlich die Frage, es ist, weil USA ja auch demokratisch immer ein Vorbild war, ist ja auch die Frage, wie tangiert das Europa, was diese Polemisierung betrifft und so weiter, ne? Und dann natürlich die Anschlussfrage, wie geht man als Anbruch, wie man als wer redet, ist nicht tot damit umgeht, ist ja relativ klar, das haben wir auch schon gesagt, aber wie geht man als Anbruch wirklich damit um? Wie findet man wieder dann daraus hinaus oder geht das gar nicht? Das sind auch so Fragen, die ich mir dann gestellt habe, weil es auch, wie gesagt, die Druckausgabe steht vor der Tür. Ich musste meinen Text fertigstellen und es war dann sehr schwer, auch unter diesem ganzen Eindruck da irgendwie wieder reinzufinden. Ja, ich weiß nicht, ob du da...
In die Anbruchwelt meinst du?
In die Anbruchwelt, ja.
Da kann ich nicht mitreden bei so einer Schwierigkeitserfahrung des Reinfindens, gerade wenn man so durch einen umtut und wenn das einzige Problem am frühen Morgen dann der Texas-Ärmel vom Schönborn ist, dann kann ich sehr gut umschalten und sagen, jetzt geht es wieder um das Ganze. Ja,
spricht wahrscheinlich für dich.
Das ist auch, glaube ich, die Anbruchwelt, ja, dass man dann nicht von... Ja, dass man nicht immer von Angelus Silesius Lektüre oder Paglia Lektüre, die ich ja auch sehr, also beiden ausgiebig gefrönt habe, dass man nicht immer nur davon auf seine eigene Textarbeit übergeht, sondern auch von wirklich von wahlbetrogenen Elton John-artigen Frauen. Ja.
Ja, das stimmt schon. Aber wie gesagt, bei mir glaube ich ein anderer Fall, weil ich das ja sonst, du bist ja schon mal eher drin und kennst die Politiker und weißt, was die machen und so. Das ist ja bei mir anders. Wenn ich dann einmal da rein bin, dann bin ich doch immer wieder etwas schockiert, wenn ich danach ausgespuckt werde von dieser Welt und dann hier, ja, sitze und irgendwas machen soll.
Aber ja, ausgespuckt werden von dieser Welt, ja.
Ja, es ist doch so.
Denke ich natürlich an Jona, der auch nicht zu Unrecht, heiße ich ja so, nicht zu Unrecht, also für Anbruch auch, der Typ hatte ja auch einfach keinen Bock. Also das muss uns eigentlich einnehmen für ihn, oder?
An wen denkst du?
Ja, an Jona.
An den Propheten?
Ja.
Ach so.
Ja. Und auf
ganz du denkst vielen... an Hans Jonas und ich denke gerade, hä?
Nee, das ist ja ein anderer, mit dem hat der Adam auch im letzten Anbruch-Heftgespräch erwähnt, auch ein guter Typ, aber ich denke an... Wen gibt's denn mit Jona sonst? Leute, von denen man hier nicht spricht. Aber der Prophet Jona und auf ganz vielen Ebenen ist er uns eigentlich nah. Zunächst mal ist er auserwählt, wird er auserwählt. Das halten wir, das denken wir ja ganz ähnlich. Wir halten es aber für so auserwählt, dass wir der auserwählenden Instanz sagen, danke, ich weiß, dass du mich aus gutem Grund auserwählt hast, denn ich bin es, aber eigentlich habe ich keinen Bock und ich bin zu auserwählt, um auserwählt zu werden. So in der Art. Das heißt, bitte lass mich in Ruhe, Gott. Und dann geht er halt irgendwie floh nach Tartessos oder was weiß ich, wo in alten antike Seminaren mit Kai Ehling besprochen, wo dieses geheime Gold- oder Silberland Tartessos da war, wo ja auch der Jona irgendwie rumgesegelt sein soll. Naja, auf jeden Fall Gott, wie man ihn so kennt, ja, sagt, naja, komm, ich weiß alles, ich sehe alles, ich kann alles, ich spüre dich auf und so. Dann natürlich die krasse Bibelstelle auf dem Schiff, wo die anderen sagen, wir sind in einem Sturm, Gott will uns irgendwas mitteilen, dann ruft eure Götter an, ne? Vorwahl und so. Und dann als normaler Mensch im Alten Testament, im Neuen ist klar, ja, gibt's einen Gesprächskreis und sagt Gott, ja, ich gebe dir noch eine Chance und so. Im Alten ist eigentlich klar, das geht nicht gut aus, ja, wenn du fliehst und gefunden wirst. Aber dann redet sich Jona rhetorisch sehr, sehr gewandt raus und sagt, ja, und du hast mich, du bist so groß und die Tiefen der See und so. Das ist ein sehr schöner Monolog. Und dann sagt Gott, ja, doch, gefällt mir, mach doch mal weiter. Und dann, wo er uns auch noch nah ist, am Ende, wo er dann sagt, wenn ich schon diesen ganzen Scheiß mache und auserwählt bin, um Untergang zu verkünden, dann will ich auch, dass nachdem ich den Untergang verkünde, dass dann der Untergang vollzogen wird. Ja? Und dann ist ja Gott doch wieder gnädig und sagt, na ja, komm. Und dann sagt Jona ja original, ich bin jetzt hier, ich habe extra den Untergang, warum geht nicht alles unter? Und das ist ja auch eine Frage, die für Anbruch sehr drängend ist.
Ja, ist Jona dementsprechend dein Lieblingsprophet? Hört sich so an, ne?
Nee.
Dann wer ist dein Lieblingsprophet?
Wahrscheinlich Elia. Bei dir?
Ich könnte da nur nach Namen gehen und da wäre es natürlich Maleachi. Der Name Maleachi. Ist natürlich sehr gut. Und was genau profitiert hat, kann ich jetzt nicht sagen.
Ja gut, wenn ich nach Namen gehe, ist natürlich Hesekiel. Ja.
Auch gut, ja.
Ja. Hesekiel ja. Saramago.
Bin mal gespannt, wie du das seine Söhne nennen wirst.
Ich bin da eher bei Töchtern. Bei Töchtern.
Ja. Wie willst du denn deine Tochter nennen? Fangen wir mit einer an.
Zara. Z-A-R-A-H. Ja.
Ja, aber das ist jetzt ein bisschen erwartbar, oder?
Warum?
Ja, weiß ich nicht. Das hätte ich jetzt irgendwie mehr erwartet, um ehrlich zu sein.
Ja gut, aber willst du dann...
Zara Leander und so, das ist ja irgendwie, weiß ich jetzt nicht.
Das ist aber nur das eine. Muss ja immer, nach welchen drei Aspekten geht man bei der Namenswahl?
No? Ja, natürlich nach dem Nachnamen auch, muss ja passen.
Ja, genau. Nach welchen vier? Nachname ist der erste, Klang des Namens der zweite Aspekt, Bedeutung des Namens der dritte
Aspekt. Mythologie, drei, ja.
Genau, und andere Träger. Bisherige
Geschlecht kommt dann irgendwann später.
Das ist eh klar. Aber bisherige Träger des Namens ist der vierte Aspekt. Ansonsten mal an sich sind Elvis und Adolf keine schlechten, aber gut, Adolf vielleicht schon, ja. Aber ja, gewisse Namen sind einfach...
Adolf ist nicht so gut als Name, muss ich ehrlich sagen. Also weiß ich nicht. Nicht wegen Adolf Hitler auch. Wir hatten mal in unserer Stadt einen Maler, der hieß Adolf Wedemann. Und überall in der Stadt fuhren diese Autos rum, wo Adolf Wedemann drauf stand. Und jetzt, wenn ich Adolf höre, denke ich an diesen Maler. Das ist nicht schön.
Aber da macht ja auch Wedemann die halbe Ekelmiete, was den Namen angeht, aus.
Ne? Ja, also, sicherlich.
Aber. Aber jetzt, gut, wir haben jetzt ein paar Minuten mehr als zwei, bis es auf Adolf Hitler kommt. Aber jetzt muss ich ja schon mal ehrlich fragen, was sagst du denn zu diesem Namen Adolf Hitler? Also ist dieser Name nicht ähnlich wie die Unterschrift, so wie ein Blitz, der einfach durch die Menschheitsgeschichte läuft und dann ist er weg. Also Adolf Hitler, das ist doch kein Name, mit dem man irgendwie Kirschen isst, oder?
Meinst du, das klingt zu hart? Ja,
natürlich.
Zu viel Stahl da drin, ne?
Nee, was heißt zu viel? Das passt ja auf eine Art.
Ja, aber ich meine, um jetzt den Namen gut zu finden oder so.
Ja, die Frage ist der Name passend?
Zu Adolf Hitler mit Sicherheit, aber...
Ja, eben, das macht eben... Also,
aber Hitler, findest du einen schlechten Nachnamen? Per se erstmal nicht, oder?
Nee, aber was mir auch Angst macht, ist, wir hatten es ja vielleicht mal von Völkern und Sprachen und dann kann man das wieder runterbrechen im Einzelnen auf Namen und Personen. Zum Beispiel, ist ein Volk in seinem historischen Aktionsraum oder in seiner Fähigkeitspalette, ist ein Volk von seiner Sprache, an seine Sprache gebunden oder ja, ist es da schon in einem Kanal drin, ja? Und wir hatten es ja schon mal, kann ein Schweizer auf Schweizerdeutsch eine Sportpalastrede halten, wo man sagen muss, nein, kann ein Typ, der Schickelgruber oder so heißt, kann der so durch die Politlandschaft, so durch die Geschichte gehen, wie ein Adolf Hitler? Würde ich sagen, auch nein. Also wenn man es zugespitzt sagen will, ist vielleicht Deutschland als Tätervolk ein Opfer seiner Sprache und Hitler ein Opfer seines Namens.
Sehr zugespitzt, aber seiner Sprache, meinst du nicht, ein Hitler hätte es auch auf... Ja gut, auf Latein hätte es sicherlich geben können.
Es muss man mal ein paar Heroen von unseren Turtleneck-Freunden stürzen und so. Also dieses ganze, wie hieß denn der Inselaffe da? Dieses ganze Mosley-Ding, das ist für mich alles schlecht sublimierte Homosexualität. Ja, das kannst du alles, also dieser Typ ist eine reine Monty-Python-Nummer für meine Begriffe.
Ja, der sieht ja auch so aus.
Ja, eben.
Aber gute Rollkragenpullover hat er an. Also da kannst du jetzt wiederum wenig gegen sagen.
Natürlich, der Rollkragenpullover an sich ist toll, ja. Aber dieser Typ darin hat ihn beschmutzt. Und der gut, Max Mosley ist auch krass, ja. Aber die beste Gestalt in diesem ganzen Clan ist natürlich Diana Mosley. Ja, aber egal. Ja,
haben wir auch schon. Sogar schon mal im Podcast schon gehabt. Ja, auch natürlich, wie gesagt.
Ja.
Aber warum wolltest du jetzt die Insel oder die anderen Ikonen da stürzen?
Nee, weil das mit Sprachen ging. Weil du gefragt hast, hätte es so einen Hitler auch auf Englisch und so geben können.
Ja, und glaubst du ja?
Auf Englisch noch mit am ehesten.
Aber Französisch schon mal nicht. Aber was ist denn mit Spanisch eigentlich?
Französisch war, glaube ich, die einzige Fremdsprache, die Hitler ein ganz klein bisschen konnte. Immerhin, ne? So sollte man nicht denken. Vor allem war Hitler dann auch wenig vertraut, natürlich wie alle Leute dieses Schlages, ja, wie auch mir schon in Telegram. Übrigens, Telegram folgt uns da.
Ah, also, es wird immer besser, das muss man sagen, ja.
Man muss auch sagen, man kriegt hier im Podcast, natürlich an der Oberfläche haben wir genug Pointen, dass es bessere Unterhaltung ist als jeder andere Podcast, aber je mehr man auch in Telegram und so weiter drin ist, desto mehr Pointen in tiefen Dimensionen entbergen sich einem dann. Von daher sollte man bei Telegram nicht abseits stehen, wie ja auch. Wer hat das denn gesagt, ich will nicht abseits stehen? Der auch in die HJ gegangen ist oder Günter Grass, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, oder der häuslichen Enge entkommen. Naja, willst du das?
Der häuslichen Enge entkommen?
Das willst du ja schon, ne?
Ja, das bin ich aber auch. Ja. Die gab's auch bei mir so nicht, muss ich sagen.
Schönes großes Elternhaus?
Enge. Ja, schon. Schon eher, ja, sicherlich. Da gab es keine häusliche Enge und mit Geschwistern Zimmer teilen und so. Gab es das bei euch doch mit Sicherheit nicht. Ich glaube, wenn es das gäbe, säßen wir hier auch nicht. Das passt doch dann auch nicht. Ja. Also das, oder?
Natürlich nicht, aber es müssen ja nicht gleich Zimmerteilungen sein, aber auch überhaupt, dass dann, du bist erst geboren.
Doch, ja.
Ja, haben wir auch schon im Podcast gesprochen, dass das
zum weiß ich nicht.
Doch, dass es zum Konservatismus führt. Ja, das ist schon klar.
Stimmt, weil die Geschwister alles wegnehmen.
Ja, also da fängt das, früher war alles besser schon mit 3 oder 4 an und auch zu Recht.
Ja, das stimmt.
Ja, aber wir waren bei den Sprachen und wir haben noch vieles zu, also erstens bist du noch nicht auf das Spiel eingegangen, Leuten mit Mittelnamen zu versehen, wie Anne Botox will oder Heiner, meine Zähne sind echt Bremer. Und zweitens, Sprachen, Völker, also welches Volk ist warum durch seine Sprache gehemmt und welches warum durch seine Sprache aufgestachelt?
Wo soll man denn anfangen? Also ich denke mal, der Sanskrit beispielsweise wird ganz sicher zur Anstachelung beigetragen haben, dieses ganzen Kontinents und der Mythenbildung und so weiter. Und ja, das mal als erstes du mal dran. Wir machen es abwechselnd. Oh, gut. Was ist außerhalb Europas deine Lieblingssprache?
Ich glaube Hebräisch. Ich kenne natürlich
Hebräisch, dann, ja.
Ja, und da muss man sagen, die Sprache, die steht, man merkt, dass sie an der Schwelle steht von Europa und dem Orient. Ja, natürlich ist da auch was Schnurrendes, auch was Verschlagenes, aber das Verschlagene hat ja eben im Orient gar nicht das Geschmäckel, was es eben hier in Deutschland, wo alle so grad raus und kühner Junker und so sind, sondern das Verschlagene, so auf dem Basar ist das ja recht am Platz. Ja, von daher finde ich das ganz in seiner kulturellen Sphäre finde ich das ganz faszinierend, wobei das ja die kulturellen Sphären überlappt und transzendiert, dieses Hebräische da. Aber ansonsten, also viele außereuropäische Sprachen.
Aber natürlich sonst so Altorient, ne? Also sumerische Sprache oder sowas in der Richtung. Das ist natürlich.
Habe ich aber keine Vorstellung davon. Hast du da eine Vorstellung davon?
Nee, ich auch nicht, aber deswegen finde ich es ja gut.
Nee, aber ich finde, was du bei Ägypten gesagt hast, ja, dieses einen Schimmer von etwas haben und deswegen das gut finden, dann braucht man aber schon auch den Schimmer. Und dann muss man schon, also ich finde, so ein bisschen Vorstellung, wie das klang, muss man dann schon haben, oder? Bei einer Sprache.
Ja, aber sumerische Sprache, Mesopotamien oder Babylon und all solche Sachen, das kannst du dir auch auf YouTube teilweise anhören, wie das so die ältesten Lieder vertont wurden und so. Und das hat schon was.
Echt?
Ja, also da kommt der Schimmer schon durch. Ja, doch, das ist so vielleicht nicht ganz Hirtenvolk, wie du es mal bei mir in der Sprachnachricht beschworen hast, aber es hat schon was von Hochkultur, definitiv. Hochkultur mit Rückbindung zum Mythos und so, das hört man alles daraus. Werde ich in eine Telegram-Gruppe
mach teilen. Das mal. Tarno wird das in der Telegram-Gruppe teilen, wer jetzt nicht dazu stößt, der Was wollte ich denn? Wundert mich aber sehr, dass sowas dann durch die Jahrtausende auf dich wirkt. Denn ich war mal auf einer Feier eingeladen, wo dann im Original nachgestellte altgriechische Musik gemacht wurde. Und das war ja wirklich ein Ohrengraus. Das
ist zu nah dran wahrscheinlich. Und das andere ist so weit weg, das öffnet wieder was. Und ich glaube auch dieses, wenn ich, das war ich mal auf der Hochzeit auch, da war dann so jemand und hat alte Volkslieder aus irgendwelchen Bergvölkern in Russland gespielt und so. Das war alles eher so folklorischer Kitsch. Aber wenn es so richtig weit zurückgeht, dann ist der Reiz meiner Meinung nach wieder da. Aber ich kann mir jetzt auch gerade nicht vorstellen, wie sich diese altgriechischen Lieder anhören.
Ja, aber was heißt so richtig weit? Also so viel tut sich das dann auch nicht. Ja, da sind wir 500 vor Christus und dann, was weiß ich, 1000? Oder was ist Mesopotamien, Babylon? Ist das so viel früher als 1000 vor Christus?
Ja, wahrscheinlich 2000 oder was.
Naja. Gut, und dann ist eben die Frage, macht man als Hochkultur, darf man als Hochkultur gerade als Antike überhaupt Musik machen? Ja, da hätte ja...
Bist du dagegen?
Ich nicht, ich bin ja so ein großer Fan der Musik, aber es gibt
was
schon...
Denn, pass auf, was ist denn Lyrik anderes, also jetzt im Wortsinn genommen, als Musik? Da fängt es doch an.
Ja, aber da lieferst du ein tolles Argument, das war eigentlich das größte Gegenargument, ist, warum brauchst du denn Musik, wenn es die Lyrik gibt?
Und, aber gab es nicht vor der Lyrik, wie wir sie heute kennen, also Lyrik im Gedichtband und so weiter, gab es da nicht die gesungenen Strophen?
Ja, aber das fällt dann für die Leute, die sich gegen die Musik wenden, unter Lyrik. Also ritueller Gesang, religiöser Gesang, das so Musik zu nennen, in einem Atemzug mit der Elton John-Frau Dame, das war bei der Wahl. Also es gibt ja dieses große Beispiel, ja, also... Lyriker, die mit der Musik eigentlich auf Kriegsfuß stehen, nicht eigentlich aus Hass auf dieses Rhythmische, sondern aus Alleinbesitzanspruch, dieses Rhythmischem. Oder diesem Rhythmischen gegenüber. Ja. Und da,
verhält sich das auch gleich zur Malerei? Nein, also ich verstehe das. Lyriker, der dann ein grundsätzliches Problem mit der Musik hat, aus deinem Argument kann man nachvollziehen. Ist das bei der Malerei ähnlich? Und ich glaube, die Frage hast, ich weiß nicht, ob du die auch im kommenden Heft dem Maler gestellt hast, den du befragst, ob er beim Malen Musik hört. Was eine offensichtliche Frage ist eigentlich.
Ja, aber das, wenn es ein Hassverhältnis gibt vom Lyriker, sowohl zur Musik als auch zur Malerei, ist es ein Hass aus ganz, ganz verschiedenen Gründen, würde ich sagen. Also beim Lyriker, wie wir ihn kennen und schätzen. Wenn der Lyriker die Musik ablehnt, ist es also aus Besitzneid oder Futterneid, von wegen, das ist eigentlich meins.
Konkurrenzdenken,
ja. Genau, ja. Oder nimmt hier meinen göttlichen Blitz und verteilt es irgendwie auf dem Markt, so in der Art, ja, was ja auch eigentlich die Musik seit Jahrtausenden macht. Aber da wir auch Marktteilnehmer und Konsumenten sind, sind wir so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ne? Naja, auf jeden Fall, das ist also die eine Abneigung des Lyrikers, aber die Abneigung gegenüber der Malerei, wenn der Lyriker die dann pflegt, die ist dann wirklich nicht aus Hass auf das zu nahe abgeleitet, sondern auf Hass auf das Ganze und gar Fremde. Also die Malerei hat mit der Lyrik wenig zu tun. Ja, da ist eher noch die Skulptur der Lyrik nah.
Boah, tatsächlich?
Meinst du nicht?
Ja. Also was macht denn die Lyrik anderes als natürlich nicht, ja doch auf eine gewisse Weise auch, visualisiert durch die Sprache, aber in irgendeiner Form Welten entwerfen oder Welten abbilden? Das ist ja im Prinzip, ja gut, wenn du so willst, der Grundgedanke hinter diesen kulturellen Erzeugnissen generell. Also insofern entwirft der Maler eine eigene Welt und der Lyriker auch eine aus ihm sprechende.
Ja, aber wie kantig...
Handwerklich meinst du, das ist ja...
Wie kantig sind dann die jeweiligen Welten? Also Malerei, das ist die Frage, ob das noch ein Weltentwurf ist oder schon eine Weltkaltstellung. Also...
Das ist ein guter Punkt. Also
auch den vielleicht diese, auch...
Ja,
diese Abwesenheit von drei... Dimensional, jetzt kannst du natürlich sagen, ja, welches Gedicht ist denn jemals dreidimensional gewesen? Aber da könnten wir einige nennen, oder?
Aber noch eine Frage, die sich da anschließt, die wir hier im Podcast noch nicht gesprochen haben, aber vielleicht ein Kommentator dazu auch noch eine Meinung hat, die mich interessieren würde. Also, als wir in München waren, zu Besuch bei einem deiner befreundeten Maler, kann man so sagen, denke ich, ne?
Ja.
Wo ganz klar war, dass dieser Maler mit seiner Gefährtin, denke ich, ist das passende, Bezeichnung, dass die selbst vor dem, vor den Bildern des Malers stehen, wie vor einer fremden Welt. Also, dass die Bilder aus diesem Maler gekommen sind und trotzdem von ihm unabhängig sind. Das ist erstmal die eine Beobachtung. Und aber auch die zweite, dass ich, wenn ich auch mal mit Malern spreche, mit jungen Malern hier in Leipzig, dass viele sagen, sie können das nicht, ihre Bilder zu ihrem Lebensraum machen, also in ihrem Wohnzimmer Bilder von sich selbst aufhängen. Und das war, wie gesagt, bei dem einen Maler, wo wir waren in München, als auch bei Hechelmann im Schloss, beides das genaue Gegenteil, wo die ganze Welt drumherum eingerichtet war von ihren eigenen Bildern. Also ist das ein unterschiedlicher Kunstzugang, die entworfene Welt auch zu der eigenen zu machen? Oder ist das, finde ich, würde mich interessieren, ob das jetzt ein Sonderfall war da, bei diesen beiden Münchnern, beziehungsweise Hechelmann und ja, genau. Ich weiß ja nicht, was war deine Position dazu? Oder dass du es nur so kennst, dass die Kunst dann auch zur eigenen Welt wird, ne?
Ja, bei Leuten, die ich schätze, kenne ich es bloß so im weltweiten Vergleich, wird es sich da nicht um so einen sonderlichen Fall handeln. Allerdings, ich muss auch Sammlern von moderner Kunst gegenüber, muss denen einfach hoch anrechnen, wenn die dann auch in dem ganzen Scheiß, den die zusammenkaufen, sogar noch wirklich leben. Und dass die das nicht in den Tresor wegsperren und sagen, in 10 Jahren ist es das Dreifache, dann kaufe ich mir in Malibu was Neues, sondern dass die wirklich sagen, ich hänge mir das auf. Und ein Typ, der von
das
der...
Das war übrigens ja? Heute auf Twitter, da hat Sebastian Kurz irgendwie 2 Polizisten geehrt. Haben irgendwie ein Verdienstkreuz gekriegt, weil die da...
Die sahen aber aus wie Islamisten, ne?
Ja, die sahen krass aus, ne?
Ja.
Muss man sagen, die sahen krass aus, auch mit dieser Maske und so, aber saßen vor so einem völlig grässlichen Kunstwerk, so einer blauen Schandtat. Und ich habe mich direkt gefragt, was denken die sich eigentlich, wenn die dann Abzeichen kriegen und dann sitzen die vor so einem, ja, ich finde gar keine Worte dafür, vor so einem irgendwas. Aber ja, die konnten sich aber nicht aussuchen, die mussten dann ja da sitzen.
Ja, bei wem ich jüngst erst gesehen habe, war Peter Raue, also dieser Anwalt, Kunstanwalt, Kunstsammler, den ich natürlich lang schon schätzen und kennen kann, der aber eigentlich für unsere Begriffe eine Mogelpackung ist. Er ist zwar natürlich sehr, sehr intelligent, auch sehr kultiviert nach außen hin, kennt alles, könnte mit uns da auch schön reden, aber er ist auch sehr alt mittlerweile, aber er macht doch
alles. Gebleached hat er jedenfalls nicht. Also,
nee, aber er macht doch alles mit, ja. Er sagt, er macht auch dieses Sternchen und dann innen und so, ja. Das heißt, also wir, die wir immer sagen, na ja, in dieser ganzen Welt, die jetzt heraufzieht, ist unsere vollkommen ausgeschlossen. Das ist leider mit ein lebendiger Gegenbeweis dafür, der eben auch die ganzen alten Meister zumindest mal kennt, aber sich auch Sachen aufhängt, die du zu Recht als Schandtat bezeichnest. Und dann ist halt die Frage, was machst du mit so Leuten? Wo ordnest du die ein?
Ganz, ganz gute Frage, habe ich mich auch schon oft gestellt. Also man begegnet ja auch mal, es kommt ja sogar auch mal vor an der Uni, dass man Leuten begegnet, die da im Lyrikseminar und so weiter, die wirklich guten Sachen auch kennen, aber trotzdem dann, was weiß ich, Enzensberger gut finden oder was man da sonst so gut findet heutzutage, was ich auch glücklicherweise nicht kenne, aber irgendwie sowas. Und trotzdem das andere wahrgenommen haben, das erschließt sich mir irgendwie nicht, wie man dann wieder dazu kommt. Und ähnlich muss es ja auch bei dem Raue sein, wenn du sagst, er kennt sich in der Malerei aus und die ganz großen Höhen und hängt sich dann da ein Viereck oder so ins Wohnzimmer. Schwierig, finde ich ganz schwierig nachzuvollziehen.
Damit wäre man noch gut bedient bei ihm. Naja, es ist eine schwierige Sache, gerade bei Peter Raue, ja auch wie er politisch tickt und wie er sonst so beschaffen ist als Person. Bei Peter Raue kann man schwer was dagegen sagen, aber natürlich, also wir sind ihm gegenüber, wären ihm gegenüber weitaus weniger exterminatorisch drauf als er uns gegenüber. Also rechts und so, er hat auch gemeint, nach Amerika fährt er erst wieder, wenn Trump weg ist. Was mich aber sehr für die Deutschen eingenommen hat, was Peter Raue auch gesagt hat in diesem Gespräch, das ich mir jetzt als jüngstes von ihm angesehen habe, natürlich sind das Leute wie er auch immer ein bisschen fremde mit den Deutschen, ja, weil die Deutschen als Volk natürlich mit der modernen Kunst, wenn man sie nicht vollkommen umerzieht, niemals warm werden würden, auch niemals warm geworden wären. Und noch heute hat er gemeint, als in Deutschland gefragt wurde, MoMA, was verbinden Sie damit, haben die Deutschen mehrheitlich gesagt oder die Berliner sogar mehrheitlich gesagt, Morgenmagazin. Ja.
Und das, sogar die das, Berliner, ja.
Ja, und das finde ich, sollte man sich schon als Ehrennadel ans Revers heften.
Das wollte ich sagen, das klingt doch äußerst sympathisch und ja. Gefällt mir.
Ja, ja, ja. Trotzdem ist Peter Raue irgendwie doch ein guter Typ, ja. Und dann, aber jetzt vielleicht schelte mich jetzt darauf, aber ich würde sagen, ich habe Momente, wo ich sage, lieber mit einem Peter Raue, ohne dass er weiß, was ich so schreibe und denke, nett mal einen Abend plaudern, da gibt's ja sicherlich auch viele gemeinsame Themen, als mit irgendeinem von unserer ästhetischen Fraktion, der es aber nur groß ahnt und fühlt und sonst eigentlich kein sehr gewinnbringender Gesprächspartner ist.
Was meinst du damit, ist nur groß ahnt und fühlt?
Ja, Leute, die auf Twitter halt posten, warum sehen unsere Gemälde nicht mehr aus wie Jacques-Louis David oder warum bauen wir nicht mehr wie, und die aber ansonsten eigentlich darüber hinaus weder Ahnung noch Interesse haben.
Ja, verstehe. Ich würde natürlich mitgehen dann mit dem Gesprächspartner, obwohl ich jetzt gar nicht genau weiß, wie du aus der Twitter-Fraktion meinst, weil ich meine, das ganze Twitter-Ding funktioniert ja so, dass du da pointierst und vereinfachst und so. Aber wahrscheinlich ist es dann nicht mehr so spannend, wenn es dabei bleibt.
Ja, aber man kennt ja auch einige Leute, die da dann pointieren, ja, und vereinfachen und merkt dann oder lernt dann sehr bald, dass sie abseits von Twitter eigentlich nichts anderes machen, obwohl die Zeit dazu da wäre. Ja.
Na, was machen wir denn hier? Aber gut.
Ja, bei uns ist so, das ist auch, es gibt auch viele andere Podcasts, ja, aber da wir dieses Magazin im Hintergrund haben, merkt man, denke ich, schon, dass das, was wir hier machen, doch nur die boulevardeske Schaumkrone auf einen sehr, sehr tiefseehaften Ernst ist.
Ja, das stimmt auch. Und ich habe übrigens neulich, hat einer, wir haben bei Steady, könnt ihr oder kann man uns unterstützen, wenn man möchte, monatlich. Und da hatten wir einen langen Unterstützer aus Leipzig und der hat gekündigt mit der Begründung, habe ich natürlich gefragt, wieso. Weil er sehr lange dabei war, fast von Anfang an, also einem Jahr fast, und sagte dann, ja, ihm wäre der Podcast immer unsympathischer geworden und dementsprechend hätte er auch das Interesse am Magazin verloren. Ja, also soll es auch geben, wenn auch doch überraschend. Ich dachte ja.
Freut mich, aber also Grüße, falls er noch hört und ja.
Wahrscheinlich ja. Ja, gut. Nee, finde ich, ehrlichen Worte und so, aber. Soll es also auch geben. Aber kurz zurück dazu, dass du dann mit Peter Raue lieber den Abend verbringst, ist natürlich auch, weil das, was du auch schon mal Lagerfeld gesagt hast, das Lagerfeld, dem war ja bewusst, auch mit seinen, er kannte ja die andere Welt und die existierte ja auch irgendwie, aber trotzdem hat er sich mit der Moderne dann irgendwie arrangieren müssen, um das zu machen, was er machen will. Und da habe ich auch schon und vielleicht ist es bei Peter Raue dann auch dieses Gendern. Das gehört sicherlich, um sich mit dieser Welt zu arrangieren, auch irgendwann dazu. Habe ich mal gesagt, also vielleicht würde bei dir das Gendern zu weit gehen, aber grundsätzlich wäre dir das doch zumindest ohne ein paar andere Tiefschläge auch möglich gewesen, oder? Dass du dich auf diese Art und Weise mit der Gegenwart arrangieren kannst.
Na, zumindest bin ich, glaube ich, jemand, der die Chance dazu hätte. Es gibt ja auch ganz viele Leute, auch in unserem, auch in diesem Lager, denen würde man, wenn sie es versuchten, auch gar nicht abnehmen. Ja. Und aber ich denke, wir beide, wir hätten da zumindest mal die Chance dazu. Wir könnten, ja. wenn wir wollten, unerkannt bleiben. Es gibt jetzt
ja, aber du, weil du dich, ich glaube, bei uns anders, weil du könntest es wirklich annehmen und auch authentisch da auf dieser Ebene mit denen sprechen. Und ich könnte es, glaube ich, eher, weil ich schweige. Weil ich mich dann zurückhalte und nicht, wie ich das sage, was ich dann denke oder wie ich das wirklich sehe. Und dann denken die, ja, das ist ja ein schüchterner Typ oder der ist ja ruhig und so. Obwohl ich eigentlich, ja, so würde ich es da bei uns unterscheiden, vermutlich.
Hätte ich dir aber gar nicht so zugetraut, dass du da die Hemmung hättest, das auszuleben, dass du dann nur schweigen könntest. Aber gut, wenn du das
selbst. Ich habe halt zum Beispiel, also auch wenn du ja hier, weiß ich nicht, so irgendwie mal mit Freunden unterwegs bist, wo auch normale Leute unterwegs sind, da habe ich ja auch nicht Lust, mit jedem da irgendwie ein Streitthema über die moderne Kunst anzufangen oder so. Da sagt man dann auch einfach mal irgendwann nichts, weil das ist ja auch anstrengend. Oder kennst du das gar nicht so?
Naja, also wenn man eine Sache schlecht findet, dann muss man auf sein Talent, falls man das hat, zurückkommen, sich genügend Knoten ins Gehirn zu machen, bis man das irgendwie wieder in positives Licht rücken kann. Auch wenn man eine Sache vielleicht manchmal gut findet, aber darauf angewiesen ist, im Gespräch das schlecht zu finden. Also auch wenn man jetzt gewisse kunstpolitische Dinge am Dritten Reich nicht so ganz verwirft wie andere, ja, da muss man sich eben denken, wen die alles dann doch verboten haben, ins Exil getrieben haben. Da muss man sich eben, darf man sich eben, oder wenn man mit Rechten zusammen ist, dann sagt man eben, ja, und Max Lorenz dürfte ja auftreten und so. Und es war ja doch viel, viel bunter und vielfältiger, als man denkt. Und man eben mit anderen. Das heißt, man muss immer ein bisschen disponieren und gucken, mit wem man gerade spricht, ja. Und dann muss man eben schon.
Ja, auch sagen, das verstehe ich schon, ja.
Diese Gendersprache. Jetzt mit dir gesprochen, könnte ich sagen, es ist abscheulich. Wenn ich aber mich darauf einstimmen müsste, einen Abend lang das mal zu machen, dann könnte ich mir schon auch denken, naja, an sich ist es erstmal eine Künstlichkeit, die der Sprache angetan wird. Und eine Künstlichkeit ist, wenn man sich das meiste so ansieht, was auch die Sprache Natur hervorbringt, erstmal nicht das Schlechteste. Natürlich ist das dann eine schlechte Künstlichkeit, aber die Künstlichkeit an sich als Prinzip. Und dann kann man vielleicht sagen, für einen Abend lang kann man eher das Prinzip an dieser Künstlichkeit als den Auswuchs dieses Prinzips, der dann dieses Binnen-I ist, kann man vielleicht das in den Vordergrund rücken und dann wird es einem leichter fallen, das zu praktizieren.
Ja, gut, vielleicht muss ich es mal so rumprobieren. Dir nicht.
Ja, gut.
Na, ja.
Aber wenn
jetzt weiß, du mit jemandem vieles Argumente, ja.
Aber naja, aber wenn du mit jemandem zusammensäßest, der du brauchst jetzt Geld von einem Förderer und du weißt, der Förderer, du darfst bei dem Förderer nichts Schlechtes über das Dritte Reich sagen. Mit welchen Gedanken stellst du dich denn auf dieses Gespräch ein? Woran denkst du dann? Denkst du dann eher an die Rampe irgendwo oder an was denkst du?
Dann denke ich an Olympia und an solche Dinge in der Richtung, wie du auch sagst.
Okay,
Albert Speer ist ja doch ganz nett und Richard Wagner überhaupt und sowas alles. Da gibt's ja dann, oder? Wie stellst du dich drauf ein?
Ja, ungefähr. Und wie stellst du dich auf ein Gespräch ein, wo du weißt, das Gegenüber hasst Ernst Jünger?
Gar nicht groß, das kann er von mir aus machen. Also hassen heißt ja, dass er da irgendwie eine persönliche Beziehung zu hat. Und dann sage ich erstmal, finde ich besser als, wenn er den hasst, ist es vollkommen in Ordnung, weil er wahrscheinlich seine Gründe dafür haben wird. Wenn er ihn wirklich hasst und nicht einfach nur nicht gut findet, finde ich jetzt besser, als wenn er sagt, Jünger ist doof, weil er ein Nazi war. Weil ich hasst, weil er Nazi war, wäre das schon wieder doch nett. Hätte doch Potenzial für ein Gespräch, oder? Was machst du dann? Sagst du, ja, aber der Waldgang und Philosophie und.
Nein, es ist ja so, unser Beispiel spielt ja mit einem Gesprächsgefälle, ja, dass man da nicht so schön wie hier so auf Augenhöhe irgendwas, sondern dass man irgendwie doch mit dem Menschen, mit dem man da spricht, sich arrangieren muss. Und deswegen, das macht eben dieses Gedankenexperiment so interessant, wo man sich dann fragen muss, wie kann man. Und ich glaube, dass immer Abzweigungen in jede Richtung möglich sind. Ja, es gibt die Abzweigung. Also normalerweise ist Jünger ja so ein mittlerer Gott bei uns. Schon ein Gott, aber eher bei so.
Uns beiden doch nicht. Er ist schon sehr gut, aber kein Gott.
Doch, so Halbgott, oder? Doch, kann man sagen.
Ja, Halbgott, ja, Halbgott.
Genau, ja. Und also ich finde, in ganz wenigen Sekunden könnte ich mich darauf einstellen, den entweder in Olymp zu befördern oder zu sagen, sorry, ich habe heute kein Bild für dich. Ja.
Und
das ist eine Fähigkeit, glaube ich, die man trainieren muss heute. Ansonsten ist man sehr bald weg vom Fenster.
Ja, aber dann sagen die Rechten, Jonas, der kann sich so winden und der kann jedem gefallen und so. Aber das ist gar nicht die interessante Frage. Wer würdest du dich lieber mit einem Förderer treffen, wo du weißt, der findet das Dritte Reich richtig toll? Oder würdest du dich lieber mit einem Förderer treffen, der sagt, ja, MoMA ist der Höhepunkt der abendländischen Kunst oder der westlichen Kunst? Was wäre dir da lieber? Kannst du ruhig ehrlich sagen hier.
Ja, heute lieber, weil es eben interessanter und seltener anzutreffen ist. Natürlich ein Förderer, der da zum Ersten noch eher Bindungen hat. Das ist halt die Frage, wer kann dich da heute noch fördern? Ja, die meisten Leute, die brauchen ja selbst dringend Förderung. Die hocken dann heute delirierend am Rande von Berlin wie der Oberlärcher und sprechen vom künftigen Rassenkrieg. Wie ja auch Leute in amerikanischen Knästen, die sagen, nein, ich hatte keine Angst, die Leute abzuknallen, denn ich wusste ja, nach dem Rassenkrieg werde ich befreit. Wo man denen sagen muss, ja, gut, vielleicht nächsten April, ne, so in der Art, ja. Aber nein, also Leute, die da noch Bindungen hinhaben und die dann noch die Mittel haben, dich zu fördern, also da ist ja alles weggebrochen. Da ist ja Bayreuth weggebrochen, da ist bald noch der Baron von Fink tot und die Kinder schwenken auch schon auf CDU und FDP um. Also das gibt es bald nicht mehr.
Ja, das stimmt schon. Also da lieber dann
deswegen lieber das, solange es das noch gibt. Ja, so als Erfahrung allein. Aber jetzt praktisch, worauf man sich eher
einstellt. Aber ganz so weit weg von der Erfahrung waren wir auch schon mal nicht. Ne? Also ich erinnere da an den Schweizer, der da alles rumherum mit Waffen vollgebaut hat und
da
so.
Da kann ich mich jetzt aber nicht an eine Förderung erinnern.
Nö, ich auch nicht, aber wir haben solche Leute getroffen.
Ja, das muss man schon sagen. Aber offen gesagt, um so Leute dann dem Dritten Reich zuzurechnen, habe ich doch vielleicht eine zu romantisierte Vorstellung von diesem Staat. Also, wenn ich an einen Förderer, der mit dem Dritten Reich emotional verbunden ist, denke, dann denke ich schon, jetzt kommen wir wieder zur schwierigen Frage. Das Dritte Reich. Was war das Dritte Reich eigentlich? Also war das
ja, Dritte das Reich? Ist doch extrem schwierig. Aber ja, komm, bitte. Ein bisschen Dritte ja, Reich ist okay.
Also wie hat das Dritte Reich angefangen? Ja, war das von Anfang an so ein grauer, formatierter Reih- und Gliedstaat? Oder war das eigentlich eine bürgerliche Gesellschaft, die sich verpanzert hat gegen den Bolschewismus? So. Oder zumindest die Leute, die gewählt haben, wollten sich verpanzern. Und der Verpanzerer hat gesagt, wenn wir schon mal verpanzert sind, können wir ja auch den noch billigeren Bolschewismus hier aufziehen. So in der Art, ja. Und ich denke, das Dritte Reich, zumindest von den Deutschen her, die es gewählt haben, hat eigentlich nicht als gewollter Irrsinn und gewollte Formatierung, sondern als gewollte Verpanzerung angefangen.
Das ist aber schwierig. Man könnte auch, wenn man wollte, etliche Argumente bringen, die das Dritte Reich war dann irgendwie Aufbegehren gegen Pauperismus und so weiter. Also die Erzählung kannst du natürlich auch aufziehen. Das ist ja gerade das Problem dabei, wenn wir darüber sprechen, dass du ja von zig Linien dahin kommen kannst, was ja auch sicherlich der Schlüssel zum Erfolg gewesen ist. Diese große Integrationskraft von allen Strömungen oder naja, gut auch Abschneiden von einigen Strömungen später. Aber das ist doch der eigentliche Kern, würde ich sagen, dass man jetzt auch nicht sagen kann, ja, das war ein linker Nationalismus. So einfach ist es ja dann auch wieder nicht. Kann man natürlich mal sagen, aber kann man sicherlich auch widerlegen. Oder?
Ja, auch wenn du es an den Gestalten festmachst. Also, ich würde schon sagen, zumindest diese Erzählung ja, vom Bürgertum, das sich verpanzert, weil es das Gefühl hat, in dieser Welt wird es in diesem Jahrhundert unangenehm. Ob das jetzt zu 100% so war, ist die eine Frage, aber dass das sehr plausibel scheint.
Ich muss aber ehrlich zu sagen, ja, sicherlich als Interpretation aus der Retroperspektive mag das vielleicht stimmen, aber wenn ich jetzt so an die Frühzeit, so Ende der 20er denke, also jetzt gar nicht mal da, wo Salomon Handgranaten in Politikerautos wirft, sondern vielleicht so 10 Jahre später, da denke ich aber schon immer noch an sich prügelnde Horden in Berlin-Marzahn oder so. Sicherlich gibt es da diesen Überbau, aber das auf der Straße, das Fassbare, schon.
Ja, das ist aber halt die Frage, woran. Also, wir sprechen jetzt vom Dritten Reich, aber wir sprechen eben nicht von dieser
Zwischenzeit,
von dieser Vorlaufkampfzeit. Und Hitler hat ja Mitte der 20er Jahre auch gegen den Willen von Goebbels und so viele, was ja auch so einzelne heutige linksrechte Theoretiker sehr geärgert haben dürfte damals, hat viele hart antikapitalistische Bausteine aus dem NSDAP-Programm genommen, um den Weg zum Bürgertum zu ebnen, ja. Und deswegen, denn wenn das Dritte Reich dann wirklich anfängt, also erfolgreich und auch gewählt, millionenfach und so, das ist dann schon so eher eine Verpanzerung von etwas, das dem Bürgertum oder der bürgerlichen Gesellschaft, wie man sie sich vorstellt oder wie sie selbst sich vorstellt, gar nicht so fern ist. Aber sicher, dass das andere Ursprünge und auch andere Endpunkte dann hatte, das ist natürlich bekannt, ja. Mhm. Aber das wäre alles historisch egal gewesen, ja. Also irre Leute, die am Ende sagen, ich gebe mir die Kapsel, oder irre Leute, die am Anfang sagen, ich marschiere zur Feldherrnhalle, das interessiert keinen Menschen, ja. Es ist, und das Ganze, was das Interesse dann rechtfertigt, da ist dieses Wolfgang Venor Zitat von wegen bürgerliche Gesellschaft im Belagerungszustand, ist nicht so falsch.
Hat denn für dich sich die bürgerliche Gesellschaft erledigt, oder meinst du, die gibt es noch, oder könnte es noch mal zu einer Verpanzerung kommen?
Ja, ist natürlich eine reine Definitionsfrage, aber ich würde sicher sagen, wie auch jeder sagt, ja, es gibt die noch, und die ist zu 60% bei den Grünen heute. Das ist nun mal einfach so, oder nicht?
Ja, klar, vor Ort und zwei Autos und Kinder in den Kita fahren und so, sicherlich ist das alles irgendwie dann Grünwähler. Naja, aber was meinst du denn, um vielleicht mal den Bogen zum Anfang zu schlagen, USA, Trump, war das eine Verpanzerung oder eine Sprengung des Panzers?
Was?
Trumpismus.
Der Trumpismus. Also Sprengung des Panzers würde ich nicht sagen, weil ich finde, Panzer ist für diesen Sumpf irgendwie die falsche Metapher. Da ist Sumpf doch deutlich besser.
Sumpf ist gut, habe ich auch schon gedacht, ja.
Ja. Trump muss sich ja vielleicht auch gar nicht grämen, wenn man nach der Sumpfmetapher geht, weil es ja auch für uns für Anbruch diese sehr ermutigenden, schönen Goethe-Verse gibt, wo es heißt, du wirkest nicht, alles bleibt so stumpf, sei guter Dinge, der Stein im Sumpf macht keine Ringe. Das heißt, wenn du so einen tollen Menschen wie Trump einer Menge vorwirfst wie da oder auch einer medialen Landschaft wie da, dann wäre es ja viel peinlicher oder schlimmer gewesen, wenn er nochmal gewählt worden wäre. Dann hätte er ja im Sumpf als Stein Ringe gemacht. Und wenn man da eben im Sumpf keine Ringe macht, dann kann man sich viel drauf einbilden und sagen, wäre ich in klares Wasser geworfen worden, dann wäre ich der Herr der Welt.
War das schon ein Schlusswort, oder?
Nein, denke ich nicht. Das kann dich ja auch nicht befriedigen. Du willst ja, ich traue dir zu, dass du, also entweder bist du jemand, der sogar im Sumpf Ringe machen will, oder du willst
im Sumpf. Nee, im Sumpf will ich keine Ringe machen.
Naja, aber woanders sind wir ja nicht drin.
Ja, aber wollen wir denn Ringe machen?
Also ich persönlich nicht, aber
nein,
bei dir dachte ich das schon.
Ja, das hast du schon öfters gesagt, auch anders formuliert. Vielleicht dachte ich das auch mal, aber letztlich kann es nicht darum gehen, diese Ringe zu machen, weil das, da muss man, das kann ja nichts, nee, das glaube ich nicht.
Vielleicht kann man so sagen, wir sind im Sumpf, aber wir hoffen eigentlich schon jemand, dass uns irgendwann einer rausholt und ins Wasser nebenan wirft, oder?
Ja, aber was ist denn das Wasser nebenan?
Mach nicht meine Träume kaputt. Woher soll ich das wissen, was das sein soll? Aber irgendwo aber muss es doch sein. Aber sind wir nicht
selbst das Wasser nebenan?
Ja, aber dann, das hilft ja wenig im Sumpf.
Nee. Ja, aber das die Vorstellung, die Träume, wie du sagst, die helfen.
Ja, kannst du das stolz auf deinen Grabstein schreiben? Ich habe mich punktuell aus dem Sumpf rausgeträumt.
Nee, aber was? Aber was schreibst du dann da drauf?
Ja, im besten Fall doch, ich habe den Sumpf überwunden und jede Erinnerung sogar der Menschen daran, dass es überhaupt mal sowas wie einen Sumpf gab, vernichtet.
Das ist aber sehr ambitioniert.
Also ja, noch haben wir ja ein bisschen, noch haben wir ein bisschen Zeit. Und das ist vielleicht nicht so ambitioniert, weil an was erinnern sich bitte Menschen? Das wird ja auch täglich weniger.
Ja, findest du das schlimm?
Ja,
ich will mich doch auch an vieles nicht mehr erinnern, was ich hier gesehen habe und gehört habe und
gelesen habe. Aber das ist auch ganz interessant. Glaubst du, dieser Verlust der Erinnerungsfähigkeit ist so eine so ein heimliches sich Wehren der Leute gegen eine Welt, in der nichts mehr existiert, dessen es sich zu erinnern lohnte? Ich glaube schon.
Ja, wär schön, wenn das so wäre, ja. Aber ich glaube ganz.
Krass, ja.
Aber ich glaube, rein praktisch gesehen hat das auch einfach mit dem Überfluss an von allem zu tun, dass man sich einfach nicht alles merken kann und sich letztlich dann somit auch gar nichts merkt, weil ja nichts mehr herausragt. Das sind ja.
Ist jetzt Stichwort Lisa Eckert und Boto Strauß, ja.
Ja.
Oder? Haben wir das im Podcast schon mal zitiert?
Nee, aber du hast es mir zweimal zitiert, außerhalb des Podcasts.
Also warum nicht? Ja?
Nein. Also warum nicht hier das dritte Mal? Bitte. Bühne frei, Vorhang auf.
Na gut.
Übrigens, was ich noch zu Lisa Eckert sagen wollte.
Ja.
Wir waren ja bei Lisa Eckert zu zweit. Das haben wir noch nicht
erzählt. Ja, du hast mir immer noch nicht hier Autogramm gegeben.
Ach, da sag doch mal was. Ich habe da nicht dran gedacht, das liegt hier in der Schublade.
Ich auch nicht, ja. Aber interessant. Glaubst du, von gewissen Leuten so Aufzeichnungen haben eine Macht? Ich meine, der Harry Potter, der in das Tagebuch da reingezogen wird, glaubst du, du kannst auch in so eine Hitler-Autograph reingezogen werden und dann bist du in der Welt?
Ich weiß nicht, ich habe in meiner Schublade hier zufällig genau zwei Autogramme liegen, und zwar Lisa Eckert und Olli Kahn.
Oh, ist die Frage, welche Welt ist stärker?
Ich glaube Olli Kahn.
Echt? Boah,
ja.
Das ist aber eine hohe Meinung von ihm.
Nein, einfach weil der über Emotionen kommt. Und das wollte ich jetzt eigentlich auch noch ausführen bei Lisa Eckert, die ihren Auftritt ja so in 7 Teile unterteilt hat.
Für aus, ja.
Und jeden Teil mit so einer imposanten klassischen Sequenz eröffnet hat. Und das ging im Nachhinein doch einfach nicht auf. Dieses Mächtige, was diese klassische Sequenz am Anfang des Stücks ausstrahlen soll, das kam doch in diesem, Trump würde sagen, vielleicht Shithole, ging das doch nicht auf, oder? Sitzen wir da so in irgendwelchen, auf irgendwelchen Plastikstühlen ungefähr und gucken da auf so eine Bühne in so einem großen Saal und das war's? Und das soll uns dann fesseln, oder wie?
Ja, also erstens, es kann nicht fesseln. Es ist dazu, sie geht so generalstabsmäßig vor. Und dann, was ganz wichtig ist, also die Frau kann selber von sich nicht überrascht werden, wie wirklich große Leute auf der Bühne das werden. Wenn du auch wirklich große Leute auf der Bühne, auch Sänger erlebst, da gibt es wirklich Momente, wo die sich und die Menge und das Publikum fragen, habt ihr das auch gehört, was ich gerade getan
ja, habe? Ja, wo man auch merkt, ja, wo man sieht, dass die sich, was heißt, nicht reinsteigen, aber eine Eigendynamik entwickelt. Man merkt, die wachsen in diesem Moment nochmal, was sie vorher hätten gar nicht tun können.
Genau, ja, dass sie staunend Ungläubige werden angesichts ihres eigenen Tuns da. Ja, so, bei Lisa Eckert ist aber auch eine, warum ist die Frau so hingezogen zum Teufel? Warum denkt man an Cruella de Vil? Warum denkt man an Mephisto und so? Und warum hat sie selber ja auch ihre akademischen Arbeiten teilweise über das Teufelsthema geschrieben? Und warum ist sie so klug und warum ist sie so wenig affektgeladen und so wenig emotional und so wenig intuitiv und so sehr geistig bestimmt. Das hat auch der Kierkegaard mal geschrieben, denn der Teufel ist lauter Geist und schlechthinnige Bewusstheit. Und dieser Eckhart ist ein hundertprozentiges Geistwesen. Das hat viele Vorteile, aber wirklich packen können wird sie nur einen sehr bestimmten Schlag von Männern jemals. Und da gehören wir Anbruchtypen nicht dazu.
Wahrscheinlich nicht.
Ja, aber interessant ist sie dennoch.
Ja, wollte ich sagen. Und gut ist sie auch, sicherlich auch das Beste, was man bekommen kann.
Ja, aber wie sie auch selbst zu Recht sagt. Ja.
Ja.
So, Vorhang auf für Brutto Strauß.
Ja, und dann, genau, Vorhang auf für Brutto Strauß. Und dann, bitte.
Dann Vorhang zu, oder was?
Dann Vorhang zu, ja. Also jetzt erstmal auf, sonst kann ich ja nicht schon sagen, dann zu, also bitte.
Na gut, ja. Soll ich als Brutto Strauß oder als Rudi Dutschke, oder?
Ja, als Rudi Dutschke auf gar keinen Fall. Und bitte auch überhaupt nicht sowas revolutionär. Also Bote Strauß gerne. Mach als Bote Strauß.
Oder
als Bote Strauß finde ich cool.
Ja,
als Lisa Eckhardt wäre auch gut. Na, komm, mach als Lisa Eckhardt. Bote Strauß sparen
wir uns. Ah, da braucht man aber mehr L bei Lisa Eckhardt. Mehr Lackeln und so. Hier sind sehr wenige Ls. Da muss man mal irgendwann
einen
Text mit sehr vielen Ls geben und dann lese ich ihn als Lisa Eckhardt, ja. Als Lisa. Naja, gut. Also, Brutto Strauß kann man, man kennt ihn nicht. Man kennt ihn nur aus der einbilligen Doku von neulich. Also, im 21. Jahrhundert wird das Erinnern erhebliche Verluste durch Entlastungen erleiden. Die kolossalen technischen Gedächtnisse werden wie die Riesen vom Berge bei Pirandello sein, die dort den Künstler überwältigen und vernichten wollen. In abgewandelter Form hieße das, die Riesen mit ihrer alles bewahrenden Kapazitäten wollen der Erinnerung das Subjekt rauben. Uns bleibt nur das Vergessen, wenn die eiskalten Clouds und digitalen Archive einfach alles behalten. Das Digitalium sammelt vergessend. Es unterhält unzählige Verbindungen auf Kosten von Verbundenheit. Zwar wird nichts bewahrt, dafür aber alles aufbewahrt.